Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
Sie hat gemerkt, eine Panikattacke ist im Anflug. Dann hat sie gedacht, was tue ich jetzt? Und dann hat sie auf Yoga aufgedenkt. Und dann hat sie auf den Boden hingelegt, die Füße aufgestellt, die Beine hin und her gewogen und tief geatmet. Und sie hat gesagt, und dann ist besser geworden. Und das ist ja genau das, was ich erreichen möchte. Dass man im Alltag Yoga nutzen kann.
Herzlich willkommen bei Folge 54 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich mit mir, Ursula Feuerherd. Diesmal spreche ich mit Barbara Hettecker, die Yoga mit viel Feingefühl und Herz ins therapeutische Setting bringt. Sie ist spezialisiert auf Yoga in der Krebstherapie und sie erzählt im Interview, wie auch ältere oder kranke Personen von Yoga profitieren. Aber auch wenn du gesund bist, ist das Interview spannend. Sie erzählt nämlich, warum Yoga auch in kleinen Dosen große Wirkung zeigt und teilt berührende Erfolgserlebnisse ihrer Klientinnen. Bevor sie Yoga hauptberuflich in die Welt getragen hat, war Barbara diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und dieses medizinische Fundament verbindet sie heute mit ihrer Arbeit als Yogalehrerin, Klangpädagogin und Spezialistin für heilsames Singen. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Barbara. Schön, dass du da bist.
Hi Ursula, danke. Ich freue mich voll, dass ich da sein darf.
Wir reden halt über Yoga. Du hast da deinen Schwerpunkt auf dem therapeutischen Yoga. Du machst Yoga für Krebspatientinnen und ich möchte halt von dir wissen, warum dein Zugang ist. Yoga ist auch in kleinen Einheiten super wertvoll und vor allem auch für Menschen, die nicht so beweglich vielleicht sind wie Ältere oder Menschen, die krank sind. Und ich bin gespannt, was du uns da heute mitbringst.
Ja, warum ich eigentlich in diesen therapeutischen Kontext gekommen bin, immer mehr und mehr, ist wahrscheinlich auch mein Grundberuf. Also ich bin gelernte, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe diesen Beruf neun Jahre ausgeübt. Ich habe mir halt während der Yoga-Ausbildung, während meiner ersten 200-Stunden-Ausbildung, habe ich mir immer schon gedacht, diese ganzen Übungen, Haltungen, ganz viele Haltungen, das kann ja gar nicht jeder oder jede. Wo ich mir echt gedacht habe, das ist doch schwierig für viele Menschen und es muss doch auch die Möglichkeit geben, das Yoga viel inklusiver auch zu gestalten. Das war so mein Antrieb, ja.
Was hat dich denn überhaupt zum Yoga gebracht? Weil da braucht es ja auch einen Punkt, wo man sagt, boah, ich mache jetzt die 200-Stunden-Ausbildung. Was war das bei dir?
Die meisten kämen ja zum Yoga über die körperliche Komponente. Bei mir war das eher so ein bisschen umgekehrt. Ich bin sozusagen familiär vorbelastet, was so spirituelle Weiterbildung und geistige Weiterbildung betrifft. Also meine Eltern sind im christlichen Kontext, in der spirituellen Weiterbildung. Für mich war das ganz normal, dass meine Eltern auch immer wieder zu Seminaren fahren oder auch täglich Meditationen praktizieren oder auch sich eben geistig weiterbilden. Und mich hat das auch immer schon fasziniert. Mich hat in der Schule tatsächlich der Religionsunterricht auch sehr interessiert. Ich habe das geliebt. Also die fernöstlichen Traditionen. Genau, und diese Arbeit mit dem Geist und dem Körper, dass man das dann so vereint. Und vor allem das auch unabhängig von Religion. Ich habe mich entschlossen, Yogalehrerin zu werden, während ich in Karenz war mit meiner zweiten Tochter. Da war ich nämlich irgendwie in so einer Phase zwischen absoluter Überforderung mit zwei kleinen Kindern, was wahrscheinlich jetzt ganz viele verstehen werden. Und im Gegensatz dazu war ich aber auch total intellektuell und geistig unterfordert. Ich kann mich noch voll erinnern, dass ich so da gesessen bin, während die Kleine geschlafen hat und die Größere im Kindergarten war, dann habe ich immer so Zeitschriften auch gelesen, so spirituelle Zeitschriften. Und so ganz tief im Inneren habe ich gespürt, Barbara, du musst jetzt irgendeine Weiterbildung machen oder Fortbildung und schau jetzt, was da passen könnte. Und ich habe da schon Yoga praktiziert. Meine Schwester war schon Yogalehrerin damals und habe mich dafür dann entschieden.
Ah, schön. Ja, das können sich jetzt viele nachvollziehen, die Situation, die du gerade schilderst. Barbara, kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du gemerkt hast, was Yoga in dein Leben bringt? Also wenn man die Ausbildung macht, da praktiziert man ja ganz viel selber, wo du gemerkt hast, wow, das hat echt Power, das verändert was bei mir.
Ich habe einfach gemerkt, wie generell im Alltag sich vieles verändert, so ganz automatisch und in so ganz kleinen Schritten, weil ich habe dann ganz automatisch so meine Ernährung verändert, einfach so dieses achtsamere Ernähren. Ich habe viel Bewegung gemacht, ich habe dieses Bewusstsein und dieses Gespür für sich selbst, auch für den Körper, das hat sich total verändert. Ja, und mich hat das immer fasziniert, dass ich mich so mit mir selber auseinandersetze. Und Yoga hört für mich ja nicht auf der Matte auf, das geht dann wirklich so im Alltag für mich weiter, indem ich einfach dieses Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, dieses Satya, also die Wahrhaftigkeit, was so in dieser Yoga-Philosophie alles so dazugehört, das lebt man ja dann eigentlich im Alltag und nicht auf der Matte.
Magst du es vielleicht nur kurz erklären, wo das herkommt, was du gerade angesprochen hast, diese Grundprinzipien aus der Philosophie?
Ja, ich finde, dass Yoga ja so ein riesengroßes philosophisches System ist. Und es gibt ja das ist total schwierig auch zum Erklären, weil es gibt ja ganz viele Strömungen und viele verschiedene Philosophien. So im Hatha-Yoga, das, was wir jetzt so im Westen praktizieren, da sind halt auch von der Philosophie her die alten Schriften, ebenso wie das Yoga-Sutra von Patanjali. Das sind eben alte Schriften, wo eben beschrieben steht, was gehört zu einer Yoga-Praxis dazu oder was kann ich üben im Alltag, um zu diesem Selbst hinzukommen, um diese Verbundenheit, was dann Yoga ja eigentlich ist, in die Verbundenheit zu kommen. Genau. Und da gibt es eben diese verschiedenen Wege, eben, dass ich schaue, dass ich gewaltfrei lebe, ja, das betrifft mich selber, das betrifft meine Mitmenschen, die Umgebung, das Essen, wenn ich zum Beispiel vegetarisch oder vegan lebe oder da kann sich jeder so seine Gedanken machen, was bedeutet für mich jetzt Gewaltfreiheit oder was bedeutet es, so die Wahrhaftigkeit zu leben, die Authentizität ist ein bisschen schwierig, aber wirklich einfach sich auf den Weg zu machen.
Aus seiner menschlichen Entwicklung, ja. Weil du gerade von den alten Schriften sprichst, wie haben die Leute damals praktiziert? Also selbst damals waren ältere Leute gebrechlicher als junge, also das bringt einfach der menschliche Körper mit sich. Auch wenn es halt viele Zivilisationskrankheiten gibt, die es früher nicht gab. Aber weißt du das, wie das in den Schriften war oder wie da Alte auch praktiziert haben? Weißt du da was drüber? Das war jetzt eine spontane Frage, die haben wir vorher gar nicht besprochen.
Ich bin ja jetzt nicht die Philosophie-Expertin, aber ich kann sagen, was ich so gelernt habe und was ich weiß. Ganz, ganz früher, ja wirklich so vor ein paar tausend Jahren, da war ja Yoga nicht nicht so, wie man sich jetzt vorstellen kann mit diesen ganzen Asanas und Übungen, Körperübungen, sondern da ist wirklich so darum gegangen, um die Meditation, um die Innenkehr. Und dieses Wort Asana bedeutet ja Haltung, das betrifft aber eigentlich die Sitzhaltung. Also da geht es jetzt nicht um den Krieger, Kriegerin oder um den Baum, sondern wirklich um diesen stabilen und satten Sitz, den man einnimmt, wenn man in die Meditation geht. Genau, das ist, war so diese spirituelle Reise nach innen, das war so der Fokus in dieser Zeit. Und wenn ich jetzt richtig sage, ich hoffe, das stimmt, so im Mittelalter hat man dann angefangen, so in, um die Zeit herum, dass man mehr auch in die körperliche Praxis geht. Also der Hatha-Yoga kommt ja aus der tantrischen Philosophie, wo auch der Körper mehr und mehr mit einbezogen wurde. Vorher war ja das eher so körperfremd. Da war ja der Körper eigentlich was Schlechtes. So, und dann ist langsam so die Einstellung gekommen, der Körper ermöglicht mir, vieles zu erleben, zu erfahren. Und drum ist die Praxis dann immer auch körperlicher geworden. Und so Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich dann das so ein bisschen vermischt mit diesen auch westlichen Gymnastikstilen und Krafttraining und so. Da hat sich dann das, die indische Philosophie, der Yoga aus Indien und die Gymnastik aus Schweden, Training aus Amerika und so, das hat sich dann irgendwie vermischt und irgendwie sind wir jetzt da, wo wir gerade sind, in dieser Yoga-Praxis, was sehr, sehr körperbetont ist bei uns im Westen.
Eher inklusiveres Yoga, dass man das auch machen kann mit körperlichen Gebrechen, wenn man krank ist, wenn man schon älter ist. Und das heißt, da geht es dann wahrscheinlich ganz automatisch mehr um eine Essenz, die das Yoga mitbringt, eben die Verbindung wiederherzustellen mit seinem Körper, dass Körper-Geist wieder eine Einheit werden, dass man einfach in den Moment kommt. Oder ja, wie siehst du das, wie du das Yoga heute praktizierst?
Doch, total. Also das ist eine gute Beschreibung, dass man einfach Körper und Geist wieder mehr verbindet. Weil es ist doch so, wenn man gebrechlicher ist oder vielleicht auch eine chronische Erkrankung hat oder Krebserkrankung, man ist irgendwie auf einmal, glaube ich, so abgeschnitten auch vom Körper. Man hat das Vertrauen vielleicht nicht mehr so, die Verbindung nicht mehr so. Aber geht es in dieser ganzheitlichen Yoga-Praxis schon darum, wieder diese Verbindung herzustellen, wieder dieses Vertrauen auch herzustellen in den Körper und innere Arbeit, auch Meditation, Atemübung, aber auch schon natürlich auch körperliche Arbeit oder Übung, weil wenn man körperlich nichts tut, dann ist das auch nicht gut. Und da geht es dann um das, dass ich die Übungen anpasse. Was ist noch möglich? Oder nehme ich Hilfsmittel? Mache ich eine andere Variante? Und trotzdem habe ich denselben Effekt vielleicht? Genau, um das geht's.
Du hast jetzt also Krankheit angesprochen. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist spezialisiert auf Yoga in der Krebstherapie. Wie funktioniert das und was erlebst du da mit deinen Gruppen und einzelnen Patientinnen?
Ja, das funktioniert so, dass man wirklich eben auch die Yoga-Einheiten wiederum anpasst an die Teilnehmer. Rinnen, ich sage jetzt die weibliche Person, weil zurzeit habe ich nur Frauen, aber es, Männer sind herzlich willkommen. Das wird angepasst und während einer Krebstherapie oder auch lange auch danach treten einfach ganz viele Nebenwirkungen auch auf und darauf wird auch eingegangen, zum Beispiel Lymphödeme, dass man Übungen macht, wo der Lymphfluss unterstützt wird. Oder Neuropathien, also so Gefühlsstörungen an Händen, Füßen zum Beispiel, da gibt es Übungen. Oder ganz oft ist es so, dass die Betroffenen einfach total in der Erschöpfung sind, einfach krebsbedingt durch die Therapie oder auch tumorbedingt vielleicht, das kommt dann immer drauf an, aber dass man darauf eingeht, dass man so ein bisschen Energie vielleicht auch steigert. Oder viele haben Schlafstörungen, vor allem auch bei hormonell abhängigen Tumoren. Und ja, da kann man so gezielt auch darauf eingehen.
Das waren jetzt die körperlichen Sachen, wo du ganz gezielt drauf eingehst. Und du hast es zuerst auch schon angesprochen, dass man das Vertrauen in den Körper auch ein Stück weit verliert, wenn man so eine Krankheit erlebt. Was passiert denn auf der mentalen Ebene?
Ich glaube, es ist wirklich oft so, dass man sich so total ohnmächtig fühlt, weil wenn man jetzt von einer Krebsdiagnose zum Beispiel ausgeht, da passiert, glaube ich, so viel, man hat so viele Termine, man hat so viel Therapien, man muss dahin, die Mediziner sagen, mach das, man fühlt sich vielleicht so ein bisschen fremdbestimmt. Und da kann eben Yoga auch unterstützen, sehr gut, um wieder in diese Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung auch zu kommen. Wenn ich weiß, es gibt Atemübungen, die beruhigen mich vielleicht, oder es gibt Atemübungen, die schenken mir Energie, oder dass ich mir gezielt Affirmationen hole und mit diesen Affirmationen auch arbeite. Genau, und dieser ständige Stress, glaube ich, was auch da ist, wenn eben bei Krebserkrankungen oder auch anderen chronischen Erkrankungen, du bist ja irgendwie immer unter Dauerstress, Daueranspannung und das sympathische System ist high level.
Ja, es ist ja eigentlich ein Überlebenskampf.
Da kämen wahrscheinlich auch ganz viele Fragen des Lebens auch auf oder ja, ganz viele Emotionen und Ängste. Und genau, das ist dann wirklich auch schwierig, oft für die Betroffenen damit umzugehen.
Wie hilft denn das Yoga auch, mit Emotionen besser umzugehen?
Ja, ich glaube ja, dass die Yoga-Praxis, so, für mich persönlich, ist die Yoga-Praxis so im Kern, so dieses Üben auch der Akzeptanz, im Jetztsein, um das geht es ja eigentlich. Und was brauche ich jetzt in diesem Moment? Und ich glaube, die ganze Yoga-Praxis, also bei mir persönlich geht es wirklich um das, dass ich mir so diese Jetzt-Momente schaffe. Und dann auch wieder gestärkt vielleicht die Möglichkeit habe, wieder ja, mich aufzurichten, weiterzumachen und wieder mit Mut und Kraft und Unterstützung weiterzumachen, genau.
Ja, Ayurveda-Lehrerin von mir, die Myra Lewin, die hat das, also die ist auch Yoga-Lehrerin, die hat das einmal so schön beschrieben, dass man durchs Yoga auch mithilft, dass Sachen nicht im Körper stagnieren und dass sie auch emotionale Dinge lösen können. Und aus Ayurveda-Sicht kann man da an das emotionale Ama denken. Und ich erlebe selber auch so, dass das bei mir ist Yoga fix in der Morgenroutine und das ist wahnsinnig, ja, das ist ein Unterschied, wie der Tag ist, ob man das macht oder nicht. Und ich tue meditieren und Yoga und mir taugt auch das Körperliche total, dieser Check-in mit dem eigenen Körper und es sind jeden Tag ähnliche Abläufe, aber sehr angepasst an mein Energielevel und ich habe da auch gelernt, dass ich das so als meine Wohlfühleinheit nehme. Ich habe es, glaube ich, schon öfter im Podcast erzählt, meine Yoga-Beginne, die waren sehr nur aus meinem alten Mindset, du machst es jetzt mal. Und irgendwann hat es mich nicht mehr gefreut, weil ich habe mich dann gezwungen, du musst es jetzt so und so machen. Und dann habe ich es so mein gemacht und mein Körper darf sagen, was er braucht. Und das ist so schön und so erholsam und erdend und einfach ein super Start in den Tag.
Und um das geht's ja auch in meinen Einheiten für Krebspatienten oder auch in den therapeutischen Einheiten, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Energie habe ich heute, was kann ich heute machen, Weil wir haben gestern haben wir gerade die letzte Einheit gehabt nach den Sommereinheiten und dann haben wir also gesprochen, dass das gar nicht so einfach ist, so diese Unterscheidung zwischen bin ich jetzt so müde, erschöpft, dass ich die Ruhe brauche und mir die Ruhe gönnen muss oder brauche ich auch das andere Gegenteil, dass ich mich wieder aufraff und wieder weiter tue und trotzdem in Bewegung komme. Also beides ist ja wichtig und es ist oft total schwierig, auch das zu unterscheiden.
Habt ihr da was rausgefunden in der Gruppe? Was waren da so die Meinungen?
Ja, in unserer Gruppe ist ja so, dass die Damen, die meisten sind schon älteren Semester und ein paar sind, da war gestern eine auch dabei, die hat Multiple Sklerose, das war keine Krebspatientin, aber die, was auch immer sagt, sie muss in Bewegung bleiben, sie muss in Bewegung kommen, weil sonst geht's gar nicht mehr. Und eine andere war dabei, die was einfach gesagt hat, ja, sie merkt, sie ist immer noch in diesem Tun, Tun, Tun drinnen. Und hier ist doch dieses weniger ist einmal mehr Motto angesagt. Und darum, das ist so individuell, man müsste sich da jeden Einzelfall nochmal extra anschauen, denke ich mal. Aber es sind also diese Erfolgserlebnisse, weil ich habe auch eine Teilnehmerin gehabt, die ist schon 80 und Krebsbetroffene. Und die wollte dann gar nicht kommen zur Einheit, weil sie gedacht hat, na, sie ist so müde und das geht nicht. Und dann war sie in dieser Yoga-Einheit und sie hat gesagt, sie hat diese einfachen Übungen mitmachen können. Und das war für sie so eine Erfolgsgeschichte. Und das ist so schön, finde ich. Einfach, dass man immer noch die Möglichkeit hat, es geht immer noch was.
Ja. Mhm. Das ist vielleicht auch eine Ermutigung für andere Yoga-Lehrer, die jetzt zuhören, dass das auch für Ältere ein Erfolgserlebnis sein kann. Und ich stelle mir es auch gar nicht so einfach vor. Ich meine, du kommst ja aus einem Pflegeberuf, wie man abschätzen kann, was man an älteren Menschen noch zumuten kann, oder?
Ja, das ist wirklich total schwierig. Und man braucht, also mir geht es halt so, dass mir das schon wichtig ist, dass ich die Teilnehmerinnen wirklich auch gut kennenlerne. Also ich mache immer auch telefonisch, also für die Krebseinheiten mache ich immer telefonische Vorgespräche auch. Und in meinen anderen regulären Kursen kenne ich auch die Teilnehmerinnen ganz gut, weil die sind schon die meisten Jahre oder Monate lang bei mir und dann entwickelt sich das so.
Ja. Hast du noch andere Beispiele, wie da ältere Menschen oder Krebspatienten von der Einheit oder von den Einheiten mit dir profitieren?
Ja, ich habe viele Beispiele. Also eine Teilnehmerin hat mir mal erzählt, dass ihr die Wechselatmung so unglaublich geholfen hat. Sie war total nervös vor einer Untersuchung und hat dann Wechselatmung praktiziert und hat sich dadurch total beruhigt. Oder das war dieselbe, die hat gesagt, bei den Untersuchungen, wo man dieses Atem anhalten, man muss ja in gewissen Untersuchungen den Atem anhalten, und dann hat sie sich gedacht, sie hält das gut aus, weil das hat sie im Yoga schon gelernt, zum Beispiel. Oder eben eine, die was wirklich eine Panikattacke abgehalten hat, weil sie hat gemerkt, das kommt jetzt was, sie wird nervös, kribbeln. Und sie hat gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und sie hat sie am Boden hingelegt, hat die Füße aufgestellt, die Beine hin und her gewogen und einfach tief durchgeatmet. Und ist dann wirklich wieder runtergekommen.
Und hat so eine Panikattacke abgewandt, oder?
Ja, unglaublich eigentlich. Also ich denke dann immer, wow, was das wirklich für ihre coolen Effekte auch hat. Ja. Und eine andere hat mir erzählt, sie kann jetzt wieder joggen gehen, weil sie hat jetzt so richtig schön atmen gelernt. Sie hat gesagt, sie hat noch nie in ihrem Leben joggen gehen können, weil sie immer das Gefühl hat, sie kann nicht richtig atmen. Sie hat immer falsch geatmet und dann immer Seitenstechen bekommen. Und jetzt geht sie wieder joggen oder geht jetzt joggen und durch das, dass sie so dieses Atmen gelernt hat.
Mhm. Genau. Wow. Ja, es sind ja oft ganz viele kleine Dinge, die man dann ganz unbemerkt in den Alltag integriert. Wie dass man eben beim Atmen oder zwischendurch mal tiefer durchatmen kann, was man vielleicht vorher nicht gemacht hat.
Ja, genau. Und was halt für ältere Personen auch, was immer so wirklich ein guter Antrieb ist, ist so dieses, dass man im, auch im hohen Alter sich noch auf dem Boden sitzen kann, mit die Enkel spülen und dann wirklich auch aufstehen und niedersitzen vom Boden, auf und niedersitzen. Einfach so dieses, dass man in Bewegung bleibt. Also das treibt viele auch an, dass sie sich bewegen und was tun für sich.
Das ist eine super schöne Motivation. Es gibt ja auch ganz spannende Dokumentationen über die Blue Zones, also die Regionen der Erde, wo die Leute überdurchschnittlich alt werden, 100 Jahre und plus. Und wenn man sich das anschaut, die sind alle so unterwegs, also dass die nur körperlich im Garten oder am Boden sitzen und irgendwelche Sachen machen und auch sozial sehr eingebunden sind.
Oder auch Sturzprophylaxe. Ja, durch Balanceübungen üben wir das total.
Schöner Impuls. Ich wollte mit dir noch ein bisschen sprechen, wie man es dann auch im Alltag anwenden kann. Und du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass Yoga heute auch schon mehr Anerkennung findet in der Schulmedizin. Weil ich habe mir gerade gedacht, Sturzprophylaxe wäre so eine wichtige Prävention, oder? Was hat denn das Yoga heute für einen Stellenwert in der Schulmedizin und was wurde auch in der Forschung schon herausgefunden?
Ja, also was ich, wo ich schon ganz sicher weiß, wo eine gute Evidenz da ist, ist eben bei Yoga und Krebs. Und da speziell, was Erschöpfung betrifft, Schlaflosigkeit, Angstzustände, und entzündliche Vorgehen im Körper. Also da ist wirklich schon erforscht, dass Yoga total gut unterstützen kann. Was ganz wichtig ist, Yoga unterstützt immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Yoga unterstützt und ist kein Allheilmittel.
Kein Ersatz für Therapie, sondern unterstützende Maßnahme.
Genau, das ist ganz wichtig. Also immer als unterstützende Maßnahme. Und als solche ist ja untersucht worden in der Forschung und eben in der Yoga und Krebs. Also bei Yoga und Krebs wirkt es total gut. Und vor allem bei diesem krebsbedingten Erschöpfungssyndrom wirkt vor allem Yoga von den komplementärmedizinischen Maßnahmen am besten.
Mhm. Spannend. Genau.
Ja, voll spannend. Was natürlich auch schon untersucht worden ist, ist Yoga bei Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, da ist Yoga auch hilfreich, wobei man da sagen muss, dass auch andere Bewegungssysteme oder Praxis, andere Bewegungspraxis da genauso helfen.
Aber sind das dann auch so Systeme, wo es auch um die Körper-Geist-Verbindung geht?
Nein, das ist rein körperlich. Also wenn es jetzt rein um die Spannung, ja, das ist rein körperlich. Aber wo man auch geforscht hat, ist zum Beispiel bei Bluthochdruck. Da wirken zum Beispiel vor allem Entspannungstechniken und Meditationen total gut. Und natürlich dann auch die körperliche Komponente. Genau. Und bei Schlaflosigkeit, was ich weiß, und eben Angstzuständen, immer auch begleitend mit Psychotherapie. Aber auch da hat man schon herausgefunden, dass Yoga ganz gut unterstützen kann.
Ja, ich finde es immer wieder schön, solche Beispiele zu hören, die dann zeigen, wie die Körper-Geist-Verbindung, also wie untrennbar das ist und wie man auch über den Körper mentale Symptomatiken angehen kann und verbessern kann.
Mhm. Ich bin ja so der festen Überzeugung, dass die Selbstheilungskräfte vor allem dann auch angekurbelt werden können, wenn ich auch lernen kann, diese innere Entspanntheit, Gelassenheit, wenn ich das immer wieder auch herstellen kann. dann können wirklich auch diese Selbstheilungskräfte auch aktiviert werden. Und darum finde ich Entspannungstechniken, also das ist das Um und Auf, das ist Muss in jeder Yogastunde.
Ja. Das bringt uns zur nächsten Frage. Ich wollte dich nämlich fragen, warum, was für dich der Grund ist, war, dass das Yoga auch in so kleinen Einheiten wirkt. Weil wir haben ja ein großes Leistungsdenken in unserer Gesellschaft und man könnte so denken, ja, was bringt denn das? Ich habe jetzt nur 10 Minuten Zeit, warum soll ich dann überhaupt anfangen? Das muss schon, wenn Power sein oder länger sein, damit es was bringt. Was sagst du dazu?
Ich finde vor allem die kurzen Einheiten super, weil ich sage immer meinen Teilnehmerinnen, besser 10 Minuten am Tag als gar nicht. Also ich finde schon, also rein so vom Körpergefühl und auch von der Einstellung, diese typische Praxis, was man oft hört am Abend, dass man einfach sagt, okay, wofür kann ich halt dankbar sein? Dann gehe ich doch schon mit einem ganz anderen Gefühl schlafen zum Beispiel. Oder wenn ich mir in der Früh 3 ganz energetisierende Atemzüge nehme, dann starte ich vielleicht schon ganz anders in den Tag. Oder eben das Beispiel mit der Wechselatmung, die hat die Dame, was so nervös war, die hat 10 Minuten oder 5 Minuten vielleicht die Wechselatmung gemacht und ist dann ruhiger geworden.
Ah, großartig, dass sie sich das hergeholt hat in diesem Moment. Und vielleicht eine Inspiration, weil wir haben ja alle öfter mal Wartezeiten. Und der erste Griff ist, ich nehme mich nicht aus zum Handy. Wie schön wäre das, wenn wir stattdessen manchmal eine Atemübung einbauen. Und es gibt ja auch welche, da muss man jetzt nichts mit Handhaltung machen, da sitzt man einfach da und kann das auch in der Öffentlichkeit problemlos machen und es wird uns so viel besser hinterlassen wie 10 Minuten am Handy. Ja. Ich finde auch das Mindset, was das mitbringt, nämlich, dass man die 10 Minuten, also wenn man jetzt nur 10 Minuten hat zum Beispiel, aber wenn man das morgens zur Routine macht, dann ist es ein Mindset von, ich bin für mich da. Und es wird dann auch zur Gewohnheit, dass, und der Körper, also je mehr Gutes wir ihm tun, der verlangt dann danach. Und dann wird auf einmal aus den 10 Minuten, also mir ist selber schon oft so gegangen, ich habe gedacht, oh, heute habe ich nicht viel Zeit. Aber Yoga ist fix drinnen, genauso wie Meditieren, dann muss ich nicht mehr mit mir selbst verhandeln. Es wird aufgestanden und ich mache das und ich muss nicht nachdenken, so wie Zähne putzen. Das ist der Riesenvorteil von Routinen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich habe jetzt nur so kurz Zeit. Und dann taugt es mir so und dann mache ich eh länger.
Ja, das ist bei mir auch so. Und am Abend, wenn ich schlafen gehe, dann denke ich mir schon immer, ich freue mich schon so auf meine Atemübung morgen in der Früh. Also ich liebe es ja schon total. Also bei mir ist das auch so, das ist einfach eine totale Routine.
Was machst du morgens? Darf ich mal nach deiner Routine fragen?
Ja, gerne. Meine fixe Routine schon seit Jahren, Zunge schaben, Öl ziehen, heißes Wasser oder warmes Wasser, je nachdem, wie hoch mein Pitta ist, dann mache ich Atemübungen. Und wenn es sich ausgeht, dann nur stille Meditation.
Und was machst du bei der Atemübung?
Atemübung, je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt so ein bisschen die Reinigung und Stoffwechselankurbelung, dann Kapalabhati gerne eben.
Mhm. Also Feueratmung ist das, oder?
Feueratmung, genau. Und anschließend mache ich entweder einfach nur ruhiges, tiefes Bauchatmen oder die Wechselatmung. Oder was ich total gern habe, so über die Wirbelsäule atmen.
Aha, wie geht das? Magst du das kurz erklären?
Ja, genau. Also man braucht eben ganz einen stabilen Sitz und so Erden an der Wurzel, am Becken und dann stellt man sich vor, dass man mit der Einatmung wirklich übers Becken einatmet, über die Wirbelsäule hoch einatmen, bis nach oben zum Scheitel und dann beim Ausatmen wieder nach unten atmet, über die Wirbelsäule, übers Becken in die Erde hinein. Genau, das kann man dann wiederholen, so oft man mag. Und bin schon drauf gekommen, dass mein Atem da total ruhig und langsam und tief wird. Und da vergeht die Zeit so schnell.
Du hast ja, jetzt hast du kurz Ayurveda auch angesprochen. Also du bist ja selber Ayurveda-affin und hast mir auch verraten, dass du das auch beim Yoga einbaust. Magst du uns da noch erzählen, wie du das machst und ja, was das auch für deine Schülerinnen bringt, die ja alle mit einer anderen Konstitution zu dir kommen?
Ja, genau. Ja, wenn ich Einzelstunden habe, dann ist das total super, weil da kann man ja auf die Einzelperson total gut eingehen. Und wenn ich mit der Gruppe arbeite, dann ist es oft so, zum Beispiel, wenn jetzt so ein total windiges Wetter ist, ja, es stürmt und windig und wir sind in so einem Tal, also ich bin im Großalltal und da ist wirklich so oft auch der Föhnsturm unterwegs. Und dann merke ich, alle sind schon so brutt. Die ganze Gruppe nicht ganz am Boden, dann weiß ich schon im Vorhinein, ich muss heute ganz gut stabilisieren und erdend arbeiten. Also da mache ich ganz viele kräftigende Übungen auch und langsam und stabil und wirklich auch vielleicht nach einer ordentlichen kraftvollen Bewegung langes, ruhiges Shavasana. Oder eben Atemübungen, die Erden. Oder oft ist so, dass das Pitta sehr vorherrschend ist. Ich richte mich da echt oft ans Wetter. Also das Wetter ist für mich oft ausschlaggebend. Wenn es so richtig heiß ist und jeder hat diese Hitze und jeder schnauft schon so daher, dann denkt man, okay, na, heute machen wir keine Sonnengrüße. Heute machen wir vielleicht lieber Yin-Yoga, was Kühlendes. Dass man das Pitta zum Beispiel ausgleicht, genau. Und die Kaphas unter den Teilnehmerinnen brauchen halt immer wieder die Routinen, dass man schaut, dass man immer wieder dieselbe einbaut. Und also so ungefähr mache ich das mit Ayurveda und Yoga und das ist so ganz intuitiv oft.
Ich finde das großartig. Das bringt so viel Qualität in das Yoga und das sind ja Schwesterwissenschaften, Yoga und Ayurveda. Und die Form, wie du das verbindest, dann nämlich, dass man dann nicht sagt, ja, aber ich habe ja das geplant für die Woche und auf einmal haben wir einen Wettersturz und es hat 15 Grad weniger und du bleibst aber bei deinem Plan, sondern dass man halt schaut, was braucht es denn jetzt gerade? Ich finde, das ist eine Riesenqualität.
Ja, und das ist, da bin ich wirklich auch froh auf meine vielen Ausbildungen, auf die viele Erfahrungen, was ich schon habe, weil ich kann total gut spontan agieren. Und das finde ich auch, ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Yoga-Lehrerin, wenn man jetzt so im therapeutischen Kontext unterrichtet, weil auch so wie gestern zum Beispiel in der Yoga- und Krebseinheit, da gibt es dann oft Themen, wo die Teilnehmerinnen einfach einmal nur 10 Minuten sprechen wollen. Über ein Thema zum Beispiel. Und dann habe ich aber schon die ersten 10 Minuten oder Viertelstunde ist dann schon vorbei und dann muss ich ein bisschen umplanen. Oder es kann auch sein, dass die Leute einer kommen in den Raum und sagen, wow, heute geht's mir gar nicht gut, ich habe so Kopfschmerzen oder so. Und dass man dann wirklich auch schon drauf achten kann, was kann ich jetzt machen, damit es den Menschen jetzt gut geht, auch in dieser Einheit. Ich meine, die Gruppen ist nicht immer so einfach, aber man kann schon immer so ein bisschen drauf eingehen, das geht schon.
Mm. Barbara, gibt's was ich dir noch nicht gefragt habe, was du noch erzählen magst oder was du noch mitgeben magst?
Ja, was mir total wichtig ist, ist, glaube ich, dass man auch als Yoga-Lehrerin nicht vergisst, dass es so viele verschiedene Lebensrealitäten gibt und dass ganz viele Kursteilnehmerinnen in die Klasse kommen mit den verschiedensten Geschichten, verschiedensten Themen und es kommt natürlich immer darauf an, wie man unterrichtet, in welchem Kontext und so, aber einfach das Bewusstsein.
Du hast ja da möchte ich jetzt einhaken, weil ich weiß, du hast da einen besonderen Hintergrund aus deiner Arbeit im Pflegeberuf, wo du eine Ausbildung gehabt hast, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, eben wo man drauf eingeht, wo Leute heute stehen. Bitte erklär das, ich kann es nicht wiedergeben.
Ja, voll gern. Ja, ich habe ja ich habe im Akutspital gelernt, also Krankenschwester gelernt und für mich war dann immer schon ist dann immer schon festgestanden, nein, ich will nicht in der Akutpflege bleiben. Ich bin dann in eine Langzeitpflegeeinrichtung gegangen und habe mich bewusst für ein Seniorenheim entschieden, wo man mit dem psychobiografischen Pflegemodell arbeitet. Und es ist wirklich so, dass ich jetzt oft noch an diese Arbeit auch denken muss. Da haben wir wirklich die Leute, die ins Seniorenheim eingezogen sind, da ist dann wirklich fix ein Blatt in der Pflegedokumentation drinnen gewesen, wo wir interessante Gespräche geführt haben mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, die was so emotionale Geschichten erzählt haben. Also wir haben da immer gesagt, emotionale Geschichten aus dem Leben, aus der Biografie. Und da geht es jetzt nicht um das, dass man sagt, in dem Jahr hat sie Schule angefangen oder sie hat in dem Jahr geheiratet oder so, sondern wirklich so emotionale Geschichten, was hat sie in ihrem Leben geprägt und was ist einfach nur so tief in ihr oder ihm drinnen. Und indem es so ein bisschen mehr drauf eingegangen ist, hat man oft auch verstanden, okay, warum agieren die Personen jetzt so? Und man hat ja auch die Möglichkeit gehabt, ihnen durch dieses Wissen eine sichere Umgebung auch zu schaffen. Und dass man einfach auch vorbeugend schon auf sie eingeht. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben einen gehabt, der war Musiker und der war so total musikalisch und hat gern gesungen. Und das war aber so ganz ein großer, starker Mann, also der war dement und er war aber körperlich noch ziemlich gut. Und ich bin da immer total gern zu ihm reingegangen, weil ich habe dann, wenn es passt hat, habe ich dann immer gesungen mit ihm. Und er hat mich so geliebt, ja, in so ein altes Volkslied und dann hat er immer die zweite Stimme dazu gesungen und dann. Und dann hat man so die Körperpflege ohne weiteres so gut machen können, weil der war total entspannt. Und wenn aber jemand gesungen hat, der was total schräg und schief gesungen hat, dann hat der durchgedreht. Darum habe ich das wirklich total gern gemacht, weil ich selber ja so gern singe und das war total schön. Also das ist so ein Beispiel, also mit dem, den hat man durch das total abholen können und der hat sich dann wohlgefühlt und ja. Genau.
Das ist wahrscheinlich eine Erfahrungsweisheit, die du heute auch in deine Yogastunden mitbringst und deswegen das siehst. Also bitte hinschauen, dass jeder so eine unterschiedliche Lebensrealität mitbringt.
Ja, ich glaube schon, dass mich das total geprägt hat auch in meiner Arbeit und dass mir das jetzt wirklich auch sehr zugute kommt. Doch, auf jeden Fall. Ja.
Vielen Dank, Barbara. Du, wie kann man sich mit dir verbinden, wenn man sagt, ich mag mal Yoga mit der Barbara machen? Also ich möchte selber nur dazu sagen, du hast einen Instagram-Kanal, du hast erst die kurzen Yoga-Einheiten erwähnt und bei dir gibt es auch einige so kurze Videos, wenn man im Alltag so ein paar Minuten Yoga-Einheiten einbauen kann. Also das ist eine Möglichkeit. Wie kann man sich sonst mit dir verbinden?
Ja, Instagram und Webseite. Und auf meiner Webseite sieht man unter Termine wirklich alle Angebote, die ich so habe. Also ich mache ganz klassische Yoga-Einheiten. Bei mir heißt es immer harter Yoga und mehr, weil eben mehr dazu kommt wie das harte Yoga. Also ich verbinde es mit allem Möglichen. Ich mache auch Yoga und Singen. Das machen wir jetzt dann in Salzburg für 2 Termine. Ich mache Klangbäder, da haben wir jetzt eins in St. Johann in Pongau.
Ist das auch für eine Gruppe oder wie schaut das aus?
Ja, die Klangbäder ist für Gruppe. Genau, die Klänge geben eben die Möglichkeit, dass man so total gut in die Entspannung findet.
Du, und das Yoga und Singen, was passiert da?
Beim Yoga und Singen, da macht man eben Körperübungen, Yoga. Übungen, Asanas und dann macht man anschließend noch circa eine Stunde oder so gemeinsames, heilsames Singen. Also ich mache auch heilsames Singen. Da werden so ganz einfache Lieder gelernt, manchmal auch Mantren, also je nachdem, aber auch deutsche Lieder oder afrikanische, aus aller Welt. So ganz einfache Lieder, das ist fast so wie Circle Songs, also wo man so im Kreis steht und gemeinsam singt. Einfach, weil es total schön ist, gut tut. Glückshormone ausschüttet. Und ich mache auch Klangmassagen, also die Klangschalen werden aufgelegt und da wird der Körper mit den Klängen durchmassiert. Genau.
Wunderbar, wir werden das auch in den Shownotes dann noch verlinken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in deine Arbeit, für die Inspiration. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen.
Ja, vielen, vielen Dank, sage ich. Danke, Ursula.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jadeflower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.